Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
What the fuck? Anybody here like me?
If you had never seen a Larry Cohen film, you're going to be in for some really radically unique entertainment.
Bow, what was that?
His movies have this energy and this attack.
Larry Cohen is like the white Martin Luther King for movies.
Tja, der Regisseur Larry Cohen ist gestorben, eine Koryphäe des Blaxploitation-Films mit legendärem Ruf in der Szene, wie man in der Doku King Cohen hören kann. Wir sprechen gleich über sein Werk im Studio. Max Oppel, herzlich willkommen zu einer Woche Kompressor. Larry Cohen, meine Damen und Herren, ist am Wochenende gestorben. Er hatte eine Vorliebe für wilde, absurde Actionfilme, die er gern in den Straßen New Yorks drehte. Er kam eigentlich vom Drehbuchschreiben, dann zur Blaxploitation-Welle der 70er. Dort drehte er dann zum Beispiel Bone, auch den Mafia-Thriller Black Caesar, Hell Up in Harlem und 1974 den Horrorfilm It's Alive, zu dem Bernard Herrmann, das war Alfred Hitchcocks Lieblingskomponist, den Soundtrack schrieb. Also durchaus eine große Nummer. Und wenn Ihnen all diese Titel jetzt nichts sagen, dann macht das überhaupt gar nichts. Denn bei mir im Studio ist Hasko Baumann seinerseits Regisseur und Cohen-Kenner. Hallo.
Hallo, freut mich.
Herr Baumann, was war denn eigentlich das Einzigartige an Larry Cohen, sodass berühmte Regisseure wie zum Beispiel auch Martin Scorsese ihn nicht nur kennen, sondern auch schätzen?
Also, wo wir gerade bei den bekannten Regisseuren sind, Edgar Wright, der Regisseur von Baby Driver, hat das sehr schön zusammengefasst in seinem kurzen Nachruf bei Twitter. Zum einen war Cohen tatsächlich unabhängiger Filmemacher und nicht versorgt mit Geld von großen Studios, also ein True Independent sozusagen. Mhm. Und er war großer Verfechter, früher Verfechter vor allem des Prinzips High Concept, was eigentlich bedeutet, die Filmidee ist zusammenzufassen in einem kurzen Satz. In seinem Fall halt ein prähistorischer Flugsaurier bedroht New York oder der Film spielt in der Telefonzelle oder der Böse ist der Polizist.
Und wie hat er das dann anders umgesetzt, möglicherweise erfolgreicher, spannender als andere Genre-Regisseure?
Na, er hat sehr darauf geachtet, dass sich diese verrückten Storys, dass er die ansiedelt in realer Umgebung. Halt, wie schon angesprochen gerade, in New York. Und New York fühlt sich halt wirklich an wie New York und nicht wie eine Fantasiewelt. Und genauso sind auch seine Figuren originell und interessant. Das ist schon ein Unterschied zu vielen anderen Filmen, in denen Saurier eine Großstadt bedrohen.
Und ich habe auch gehört und gelesen, dass er dafür schon einige Risiken eingegangen ist. Also zum Beispiel einfach ohne Drehgenehmigung irgendwo hingegangen ist. Oder
genau.
Auch Stunts selber performt hat mal eben, ne?
Ja, also er natürlich das, was ihn auch ausmacht als Independent-Regisseur, er hat halt gesehen, wo sind Gelegenheiten, wie mache ich die Not zur Tugend, als er den angesprochenen Black Caesar in Harlem, damals noch Heißes Pflaster, gedreht hat, gab es eine Menge echte Gangster, die gekommen sind und gesagt, du kannst hier nicht drehen. Und die hat er dann gefragt, hey, ihr seht cool aus, wollt ihr nicht in Fred Williamsons Gang sein? Und die waren dann halt im Film.
Dann können wir aber direkt mal reinhören.
So here we saw the first scene shot in front of the Apollo Theater at 125th Street, a place where the Teamsters were afraid to follow us.
Also es ist Cohen selber, der seinen eigenen Trailer in dem Fall kommentiert.
Non-union picture. We shot some of the stuff in downtown LA, like this sequence you're seeing here, where Andrew Duggan gets assassinated.
Eigentlich auch eine interessante Form, also das selber später zu kommentieren. Also er hat offenbar an seiner, ja, nachträglich an seiner Legende dann noch mitgestrickt, oder?
Oh ja, durchaus. Also er hat natürlich auch späten Zuspruch bekommen. Viele seiner Filme waren keine Kritikerlieblinge, als sie rauskamen. Er wurde dann später entdeckt, wo sich dann auch bekannte Regisseure geäußert haben, wie toll er ist, war, gewesen, sei. Und klar, die Gelegenheit muss man ergreifen.
Wie hat er sie denn überhaupt ergriffen? Also wie kam er jetzt dahin?
Er war tatsächlich Kinofilm-Fan von Kindesbeinen an, ist jede Woche zweimal ins Kino gegangen, da liefen Double Features, das sind vier Filme pro Woche, und fing dann an mit Drehbuchschreiben beim Fernsehen für Serien wie Auf der Flucht und auch für Columbo, unter anderem die großartige Folge mit dem Rotwein Any Old Port in a Storm.
Und dann ja, kam eins zum anderen offensichtlich. Also er wollte dann nicht nur schreiben, sondern eben selber auch machen. Wie politisch war er, weil wir ja gerade Blaxploitation eben auch angesprochen haben. Das war ja eigentlich schon Film mit politischem Anspruch.
Also das hat ihn immer interessiert. Das heißt, die meisten seiner größeren Erfolge haben in irgendeiner Art mehr zu erzählen als das, was man sieht. Noch größeres, besseres Beispiel vielleicht als Black Caesar ist It's Alive, wo ein mutiertes Kind geboren wird. Ein Horrorfilm, klar, aber es geht auch darum, wie Chemikalien das Ökosystem zerstören und wie noch nicht getestete Medikamente Einfluss haben auf ungeborene Kinder. Das war ihm schon wichtig.
Herr Baumann, nun, er ist vielleicht nicht unbedingt berühmt in Europa geworden, aber er ist eben eine Legende in den USA. Was bleibt jetzt von ihm? Was schwappt jetzt vielleicht noch rüber?
Naja, meistens in solchen Fällen kommen dann alte Filme, werden nochmal veröffentlicht. Die große Doku gibt es schon. Daher weiß ich jetzt nicht, ob sich wirklich viel verändern wird. Ich könnte mir vorstellen, dass sein Werk vielleicht nochmal entdeckt wird in speziellen Reihen oder mit Wiederveröffentlichungen von Filmen. Vielleicht auch hier.
Lohnt sich offensichtlich auf jeden Fall. Vielen Dank.
Gerne.
Hasko Baumann, Regisseur, über das Leben und über die Arbeit von Larry Cohen. Neue Musik fand und findet auch im Fernsehen statt. Das März Musikfestival in Berlin zeigt im Rahmen des Projekts Televisions, wie die musikalische Avantgarde des 20. Jahrhunderts TV-mäßig erzählt wird. In Dokus, Porträts, Konzertmitschnitten, Talkshows, Fernsehopern und anderen Formaten. Schätze aus über 40 Fernseharchiven, aber warum ist das eigentlich spannend? Im Programmtext heißt es, Televisions richtet einen kritischen Fernblick auf diese Selbstdarstellung der neuen Musik in einem Massenmedium, das selbst historisch und im Verschwinden begriffen ist. Und bei mir im Studio ist jetzt März Musikfestivalleiter Berno Odo Polzer. Hallo und willkommen.
Vielen Dank.
Herr Polzer, inwiefern ist der Blick kritisch? Denn zunächst mal zeigen Sie ja mehr als 250 Filme, also da muss man ja auch erstmal durchblicken.
Kritisch steht als Ansatz in unserem Blick auf diese Geschichte. Ich glaube, dass man aus der Sensibilität unserer Gegenwart heraus erkennt, dass in den 50er bis 90er Jahren diese Bewegungen in der neuen Musik geprägt sind von Eigenschaften, die uns heute als problematisch erscheinen. Das ist zum einen damit verbunden, dass wir auf der Ebene der großen Heroen der Avantgarde nur weiße Männer finden in dieser Erzählung. Das bildet allerdings nicht die Tatsache ab, dass sehr viele Komponistinnen und Komponisten aus unterschiedlichen Kulturkreisen, unterschiedlicher Hautfarbe und vor allem auch viele weibliche Akteurinnen in dieser Geschichte sehr, sehr wichtig waren. Und wir wollen einfach mit dieser Distanz, die jetzt uns erlaubt, auf die 50 bis 90 Jahre zu blicken, was zurechtrücken an dieser Erzählung. Denn diese Erzählung war natürlich keinesfalls neutral. Sie kam aus häufig staatlich geförderten Fernsehanstalten, die eingeschrieben waren in eine politische Situation ihrer jeweiligen Zeit. Und ich glaube, es ist wichtig zu sehen, was bei diesen Erzählungen vergessen wurde, wer rausgefiltert wurde.
Damit wir jetzt besser noch verstehen, worüber wir reden, nehmen wir mal so einen weißen Mann, also Protagonisten, der in diesen Fernsehsendungen vorkommt. John Cage, nun einer der allerberühmtesten der neuen Musik überhaupt. Birdcage, ein Porträt über John Cage von 1972.
I love you.
You do. I like you too.
To me, we do, but
in unserem Leben tun wir scheins, wozu wir selbst uns auffordern oder wozu jemand anders uns einlädt. Eben jetzt hat man mich gebeten, ein Musikstück zu schreiben. Dadurch werde ich sozusagen zu einem nützlichen Mitglied der Gesellschaft.
That makes me so to speak.
John Cage philosophiert da und offensichtlich auch in einem Dialog mit einem Vogel. Also Birdcage, Vogel, Käfig, Analogie. Was ist das für ein Film und inwiefern ist er typisch TV für das, was Sie eben beschrieben haben?
Birdcage ist eine der großen Arbeiten der 70er Jahre im öffentlich-rechtlichen Fernsehen Deutschlands. Hinsichtlich seiner Qualität, seiner filmischen, seiner cinematografischen Radikalität und seiner sehr gehaltvollen und poetischen Sprache. Das ist ein Film von Hans G. Helms. Wir haben im Zuge der Recherche zahlreiche seiner Filme wiederentdeckt, die wir teilweise erstmals wieder zeigen seit den 70er Jahren. Mhm. Denn es ist ja so, dass viele dieser Arbeiten in den Archiven regelrecht verschwinden.
Man kann froh sein, wenn die Filme überhaupt gut archiviert werden und nicht kaputt gehen. Ne?
Absolut. Vieles ist verschwunden. Und das ist ein Fall von einer fantastischen Arbeit, wo man sieht, was Fernsehen machen könnte. Mhm. Hans G. Helms war selber Künstler, kritischer Geist, Forscher, war sehr eng verbunden mit einigen Figuren der Avantgarde, darunter eben John Cage. Und das ist so ein Beispiel einfach von einer Fernseharbeit, die einen eher entlässt mit dem Gefühl, dass man im Kino war. Und Cage ist natürlich eine ganz wichtige, faszinierende Figur der Avantgarde. Ich möchte auch sagen, es geht nicht nur darum, dass es hier weiße Männer sind, die im Vordergrund stehen, sondern es geht eigentlich um eine Tiefenschärfe des Geschichtsbildes. Ja? Mhm. Denn wenn man sich die Kataloge der Fernseharchive ansieht, dann verschmilzt sozusagen diese reale Vielfalt der musikalischen Avantgarde zusammen auf eine Handvoll von Namen. Das sind vielleicht 20 Protagonistinnen und Protagonisten, die dann sozusagen stellvertretend für den ganzen musikalischen Fortschritt, für die ganze Ideenvielfalt dieser fünf Jahrzehnte stehen.
Was was ja per se schon mal ungerecht ist, oder?
Was ungerecht ist und was in erster Linie aber auch, glaube ich, einen großen Verlust darstellt an Wissen und an fantastischen Arbeiten, die eben in diesen Geschichten nicht vorkommen.
Bevor wir darauf noch im Einzelnen kommen, hören wir noch ein anderes Beispiel. Perfect Lives, an Opera for Television von Robert Ashley.
How could he know that that's my name? Or that half a pint is just enough for me? Move closer to Barr to reassure him. Notice, thanks to this strange light of feeling, don't keep from yourself the need to do good. Songs, yes, earnestness of purpose, no. So, with this message, I adjust my body some to calm him. We're all in this together, aren't we? Hi, my name's Buddy.
Ja, das einflussreichste Musiktheater-Textstück der 80er Jahre wurde Perfect Lives auch genannt. Warum war diese TV-Oper so wichtig?
Ich glaube, Robert Ashley hat eine Sprache gefunden für die USA in einem Medium, das natürlich besonders in den USA ungeahnte Ausmaße an Einfluss gewonnen hat, nämlich dem Fernsehen, und hat eben eine Oper geschrieben, die aus diesem Medium herausgedacht ist. Der Begriff Oper ist da vielleicht in Frage zu stellen, aber es bedeutet eben eine Erweiterung dessen, was sozusagen historisch die Oper war, aus Europa kommend. Und das Format, die Sprache, der Umgang mit Sprache, die Bildwelten haben sozusagen, glaube ich, ikonisch für die späten 70er Jahre etwas formuliert, und entsprechend ist sein Einfluss sehr groß. Es ist sehr interessant zu sehen, wie unterschiedlich das Format Fernsehen in diesen 5 Jahrzehnten für künstlerische Zwecke verwendet wurde. Wir zeigen ja eben, wie Sie gesagt haben, eine ganze breite Palette von Nachrichtensendungen über Dokumentationen bis eben zu künstlerischen Formaten. Und da ist es unglaublich interessant zu sehen, gerade wie in den 70er Jahren mit dem Fernsehen künstlerisch umgegangen wurde. Ja? Wie in Österreich fast gleichzeitig wie mit Perfect Lives von Robert Ashley ganz dröge Fernsehspiele inszeniert wurden, wie aber eben auf der anderen Seite des Atlantik ganz anders umgegangen werden konnte mit diesem Medium.
Ich habe jetzt auch prominentere Beispiele rausgesucht, weil man natürlich ja auch als Zuhörer, als Besucher des Festivals irgendwie eine Auswahl treffen muss. Das ist ja alles gar nicht zu bewältigen. Wenn man jetzt diesen spannenden Aspekt, den Sie eben erwähnt haben, also da auch Filme sich raussucht, die in, sagen wir mal, zum Beispiel in der Diktatur entstanden sind oder eben nicht im US-amerikanisch geprägten Bereich. Wie würden Sie sagen, stellt sich das heute dar, also wie die Filme, die Dokus, die Porträts gemacht sind? Sind die entsprechend auch progressiv für ihre Zeit und unter den Umständen, wie sie entstanden sind? Also so progressiv, wie Sie das von Intellektuellen, von neuen Musikern erwarten würden?
Es ist erstaunlich immer wieder, worauf man trifft. Mein Eindruck ist sozusagen ganz grob gesprochen. Das ist natürlich eine höchst differenzierte Geschichte. Aber im Groben kann man sehen, wie der Innovationswille, wie die Experimentierfreudigkeit zunehmend Richtung 90er Jahre abnimmt. In gleichem Maße, wie ganz offensichtlich die Produktionsbudgets abgenommen haben. Man findet unglaublich subversive, auch medienkritische, gesellschaftskritische Arbeiten auf sehr hohem Niveau in den 60er und 70er Jahren. Von sozusagen intellektuell anspruchsvollen Arbeiten, wie zum Beispiel 80-minütige Sendungen, in denen Theodor W. Adorno spricht, auf eine Art und Weise, die man im Fernsehen heute nicht mehr, dem Publikum nicht mehr sozusagen zumuten würde, bis hin eben zu künstlerischen Formaten. Auch aus der DDR gibt es einige Fälle, die wir teilweise gefunden haben und zeigen werden, von höchst regimekritischen Arbeiten, die häufig in kodierter Art und Weise, aber teilweise eben erstaunlich offen, Kritik üben an dem Regime. Einige dieser Arbeiten wurden nie gezeigt, muss man auch dazu sagen. Also jeder Film hat seine eigene Geschichte. Aber mir geht es in erster Linie eigentlich genau darum, diese simplen Narrative, ja, die unser Bild dieser Vergangenheit prägen, zu destabilisieren. Wir wollen diese Geschichtsschreibung nicht durch eine neue Geschichtsschreibung ersetzen, sondern eher diese Lücken, diese Risse aufzeigen. Und in diesen Lücken und Rissen kann sehr viel wachsen an der tieferen Verständnis der Gegenwart. Und weil das ganze Projekt eigentlich eine Geschichte unserer Gegenwart ist, geht es eigentlich viel mehr um unser Jetzt, wie wir uns hier verorten können, wie wir mit Medien jetzt umgehen können und sollten, als nur um einen reinen Blick, das was so genannt vergangen ist. Ja.
Und das war vielleicht dann auch die Frage, die sich am Ende noch anschließt, wenn man das eben vergleicht mit dem, wie heute neue Musik bzw. zeitgenössische Musik eigentlich im Medium Film, weil Fernsehen ja tatsächlich eben auf dem absteigenden Ast ist, verwendet wird. Würden Sie sagen, da geht was verloren, da stirbt was?
Man sieht den Wachstumszyklus dieser Institution Fernsehen. Und man muss aber auch sagen, ich habe mich dafür entschieden, in den 90er Jahren aufzuhören, weil es zusammenfällt mit dem Auftauchen des neuen Mediums, des Internets. Und man sieht, dass gerade hinsichtlich der Geschichtsschreibung da ein völlig neues Kapitel aufgemacht wird. Jetzt ist es nicht mehr notwendig, liegt die Macht sozusagen des Geschichtenerzählens nicht mehr in der Hand von Institutionen ausschließlich. Das heißt, die Filter existieren immer noch, aber sie sind verteilt. Es hat diese sogenannte Demokratisierung der Medien stattgefunden. Jetzt findet man eine viel diversere, viel reichhaltigere Darstellung dessen, was zum Beispiel im neuen Musikbereich heute passiert, weil die Produzentinnen und Produzenten sozusagen selber in der Lage sind, weltweit zu veröffentlichen. Und das ist ein kompletter Paradigmenwechsel, der alles sozusagen verändert. Nicht weniger politisch ist, aber sozusagen unter ganz anderen Vorzeichen. Mhm. Interessant ist eben zu sehen, dass wir, ja, die wir mit diesem Medium Fernsehen aufgewachsen sind, wie stark wir eigentlich unter dem Einfluss von einer sehr, sehr gefilterten Sicht auf die Welt aufgewachsen sind. Und das gibt, glaube ich, Stoff zum Nachdenken, ja.
Neue Musik im Fernsehen von den 50ern bis in die 90er des 20. Jahrhunderts zeigt das Projekt Televisions im Rahmen des Festivals Märzmusik in Berlin. Das geht noch bis Sonntag und das war der Festivalleiter Berno Udo Polzer.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Michael Mellinger.
Die Leipziger Buchmesse 2019 ging gestern zu Ende mit mehr Besuchern als im vergangenen Jahr. Trotz ihrer Sorgenfalten wurden die Aussteller schier überrollt von dem Andrang. Zwischen Donnerstag und Sonntag zählten das Messegelände und das Festival Leipzig liest 286.000 Gäste, 15.000 mehr als 2018. Grund genug für die Buchbranche, wieder etwas optimistischer zu sein, beobachtete unser Literaturredakteur Kolja Mensing.
Zumindest bei den großen Verlagen hat eigentlich niemand mehr Lust so auf Schwarzmalerei und Untergangsstimmung. Bei den kleinen Verlagen sieht das ein bisschen anders aus und das hat natürlich zu tun mit der Insolvenz des Buchgroßhändlers KNV. Gerade die kleineren Verlage haben halt Angst, dass sie infolge dieser Insolvenz auf unbezahlten Rechnungen aus dem Weihnachtsgeschäft sitzen bleiben könnten und unabhängige Verlage können sowas natürlich nicht einfach wegstecken.
Am 24. März 1969, kurz vor Mitternacht, hielt ein cremefarbener Rolls-Royce vor dem Amsterdamer Hilton Hotel und ihm entstieg das damals populärste Brautpaar der Welt. Yoko Ono und John Lennon hatten wenige Tage zuvor geheiratet und zelebrierten in dem Luxushotel 7 Tage lang ihr erstes Bed-In. Wir bleiben im Bett für den Weltfrieden, erklärte Lennon heute vor 50 Jahren der Weltpresse, die nun täglich an der Bettkante empfangen wurde. Wenige Monate später folgte das zweite Bed-In in Montreal. Im Queen Elizabeth Hotel schrieb Lennon die Friedenshymne »Give Peace a Chance«. Die Schülerdemos Fridays for Future der schwedischen Klimaaktivistin Greta Thunberg seien für sie heute eine Art Bed-In für den Weltfrieden, erklärte die Autorin und Redakteurin des Tagesspiegel Caroline Fetscher im Deutschlandfunk Kultur, wenn auch mit einem Unterschied.
Bis auf jetzt Greta gibt es da auch keine großen Protagonisten oder Popstars in der ganzen Sache. Das ist tatsächlich mehr eine Kollektivbewegung, so wie Amnesty, Greenpeace und so weiter. Und auch die Thunberg-Greta hat es offenbar nicht drauf angelegt, Yoko Ono oder John Lennon zu imitieren.
Der amerikanisch-britische Sänger und Musiker Scott Walker ist tot. Er wurde 76 Jahre alt, teilte sein Label 4AD mit. Mit der Popband The Walker Brothers feierte Walker in den 60er Jahren vor allem in Großbritannien große Erfolge. Später brachte er als Solokünstler eine Reihe von zunehmend experimentellen Alben heraus. Walker wurde 1943 im US-Bundesstaat Ohio geboren, lebte aber seit Jahrzehnten in London.
Stellen Sie sich mal vor, Ihre Frühstücksstulle sieht aus wie die Mona Lisa. Das Gesicht mit Butter gezeichnet, der Körper aus grünen Bohnen, Champignons, Zwiebelstückchen oder anderem Gemüse. Was wohl der Meister Leonardo da Vinci dazu gesagt hätte? Vielleicht hätte er sich einfach nur amüsiert. Dasselbe geht natürlich dann auch mit Michelangelos Die Erschaffung Adams. Da kommt dann vielleicht Fleischwurst zum Einsatz. Oder mit Klimts Kuss, vielleicht Sonnenblumenkerne. Oder Van Gogh mit der Sternennacht und Margarine, also was eben der Kühlschrank so hergibt. Und aus dieser Idee, aus dieser netten Spielerei auf Twitter, ist jetzt tatsächlich ein Kunstband entstanden. Herausgeberin Marie-Sophie Hingst hat die besten Kreationen dieser Pausenbrot-Künstlerinnen ausgewählt. Ich grüße Sie.
Ich grüße Sie.
Frau Hinks, Sie arbeiten ja bei der Computerchip-Firma Intel in Irland und haben eigentlich nur aus einer Sommerlaune heraus diesen Hashtag Kunst als Brotbelag initiiert. Wie hat denn das Ganze überhaupt Fahrt aufgenommen? Wie hat sich das entwickelt?
Mich beschäftigen eigentlich zwei Themen schon länger. Und die eine ist, wie können wir soziale Medien, also Twitter, Instagram, Facebook, was auch immer wir benutzen, nicht nur als Konsumenten verstehen, sondern wie können wir das eigentlich aktiv gestalten? Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt, der mich zur Kunstgeschichte als Brotbelag geführt hat, ist die Frage, dass die sozialen Medien und das Internet als solches sehr, sehr in der Kritik stehen. Also man sagt, ja, also ein Bildungskanon und Wissen verschwindet. Und ich dachte, man müsste dieser Kritik so konstruktiv begegnen wie möglich. Und wie macht man das am besten? Man macht Kunst. Und so kam mir die Idee, das wirklich mal ins Praktische zu überführen. Und ich habe angefangen, lauter Brote mit Kunst zu belegen. Und ich habe das unter einem Hashtag verschlagwortet, der heißt Kunstgeschichte als Brotbelag. Und immer mehr Leute haben mitgemacht. Und dann wie in so einer Art Schneeballeffekt ist wirklich eine Ausstellung entstanden.
Also in diesem Sinne dann eben gerade nicht eine brotlose Kunst, sondern eine mit Brot. Aber sie ist natürlich sehr vergänglich. Oder bewahren Sie diese Stullen irgendwie auf?
Also ich hoffe nicht, dass irgendwo in Schreibtischschubladen schimmelige Brote schmoren. Und deswegen ist ja sozusagen auch die Idee, die der Dumont Verlag, der auf uns zukam und gesagt hat, wir wollen das sozusagen konservieren, wir wollen das festhalten. Können wir das eigentlich schaffen, eine Internetausstellung, wenn man so will, in ein analoges Format zu transformieren? Wir haben da mit sehr viel Glück es wirklich geschafft, die Brote aus dem Internet in die ganz analoge Welt zu holen.
Vielleicht noch, damit wir diese Künstler noch ein bisschen oder Künstlerinnen besser einordnen können, haben Sie denn auch die Hintergründe von den Brotgestaltern, von den Brotperformern abgefragt auf Twitter?
Also ich habe viele, viele Gespräche geführt mit den Brotkünstlerinnen und Brotkünstlern, aber eigentlich war immer die Idee, dass das Kunstwerk auch für sich spricht. Also die Künstler konnten sich auch entscheiden, ob sie mit Klarnamen genannt werden wollen oder mit ihrem Twitter-Handle. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass diese Künstler alle eigentlich sich durch ihr Werk und durch ihre ungeheure Kreativität selbst vorstellen und nicht sozusagen von mir paternalisiert werden, sondern ich glaube wirklich, dass diese Brotkünstler mit ihren Broten für sich sprechen und ganz unterschiedliche Versionen zeigen, wie Kunst im Internet machbar und in vieler Hinsicht auch essbar sein kann.
Und dass dann eben auch ein paar Krumen vielleicht abfallen und sie ihren Ruhm ein bisschen genießen können. Ich hatte ja einige Werke beschrieben, also große Werke der Weltkunst. Was ist Ihr persönliches Lieblingsbrot geworden?
Ich habe gar kein Lieblingsbrot, weil mich alle Brote sehr faszinieren. Denn das ist sozusagen ja auch der gewünschte Effekt, auf den wir hoffen, dass man das, also wir zeigen ja immer auf der einen Seite das Original und auf der anderen Seite das Brot, dass man altbekannte Kunstwerke, sei es die Mona Lisa oder sei es die Erschaffung der Welt oder sei es Gabriele Münter, dass man die noch einmal ganz neu entdeckt.
Ja, aber kommen Sie, eins ist doch besonders schön, oder? Man hat doch immer ein Lieblingsbrot.
Die kriegen mich nicht. Ich liebe die alle viel zu sehr, um mich entscheiden zu können.
Vielen Dank. Spielerischer kann vielleicht Zugang zur Kunst gar nicht sein. Kunstgeschichte als Brotbelag ist bei Dumont erschienen, kostet 15 Euro und das war die Herausgeberin Marie-Sophie Hingst. Danke Ihnen.
Vielen, vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Ja, Nee, 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 nee. Ja,
nee, nee.
Ja, ja, ja,
ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja.
Nee, 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 nee.
Der Millionaires Club ist ein Festival für die alternative Comic-Szene, organisiert parallel zur Buchmesse von Leipziger Comic-Zeichnerinnen, also einen kreativen Treff, zu dem Zeichnerinnen aus aller Welt anreisen, in diesem Jahr erstmals aus Russland auch, darunter Georgi Elaev, Begründer des ersten und einzigen Comic-Festivals in Sibirien. Jule Hoffmann hat mit dem Neuankömmling gesprochen und sich die Werke und Stoffe genauer angeschaut, auch vor dem Hintergrund der Zensur in Russland.
Actually, I was not sure that someone will come.
Georgi Elaev sitzt auf der Bühne vor einem Laptop und zeigt Fotos von Tjumen, einer Stadt in Sibirien, etwa 2000 Kilometer östlich von Moskau. Georgi ist die Attraktion auf dem diesjährigen Millionaires Club. Der Saal ist voll. Russische Comics sind hierzulande eine Seltenheit. Kaum einer wird übersetzt und auch sonst gibt es kaum Austausch zwischen russischen und anderen europäischen Comicschaffenden. Der Millionaires Club versteht sich als Brückenbauer, genau wie Georgi. Es ist eine kleine deutsch-russische Freundschaft, die hier in Leipzig gefeiert wird.
In Russland haben Comics nicht wirklich eine Geschichte.
Chris Rainbow lebt seit 9 Jahren in Moskau, wo er einen kleinen Verlag hat.
Ich habe darüber gelesen und Leute gefragt und es scheint, dass Comics in der Sowjetunion als eher minderwertige und vielleicht auch speziell amerikanische Kunstform angesehen wurden. Deshalb wurden sie nicht gefördert. Ich meine, jeder beschwert sich über den schlechten Status von Comics in seinem Land, aber in Russland ist das noch schlimmer. Die Kehrseite davon aber ist, Comics in Russland sind ein unbeschriebenes Blatt und wir können die Comicgeschichte dort erst noch begründen.
Diese Freiheit sieht man den russischen Comics an, die beim Millionaires Club auf den Tischen liegen. Manche knallig grell und abstrakt, andere haben Fotos in die Zeichnungen eingearbeitet. Russische Comics scheinen die Regeln des Mediums zu brechen, ohne sie je gekannt zu haben. Da ist zum Beispiel der Comic Welcome to the Next Level von Maria Voth, die sich in wilden, kreisrunden Kriegeleien auf gelbem Grund aus der Enge des akademischen Zeichnens an der Kunsthochschule befreit hat. Dank sozialer Medien bekommen die russischen Comics auch im Ausland immer mehr Aufmerksamkeit. 2018 wurde Georgi zur Comic Arts Brooklyn in New York eingeladen. Die Comics für die Reise brachte ihm die Moskauer Druckerei in 2 Taschen direkt an den Flughafen.
Die Bags waren black und ich war like.
Die Taschen waren schwarz und ich kam nach New York wie ein Handelsreisender. Auf Russisch sagt man Chelnok und ich fühlte mich genau wie ein Chelnok.
Und das ist Georgi, ein Handelsreisender, auch im eigenen riesigen Land. Mit den Comics in Koffern reiste er bereits quer durch die russische Provinz, durch Städte wie Krasnojarsk, Omsk oder Wladiwostok. Während sich das kulturelle Leben sonst ausschließlich in Moskau und St. Petersburg abspielt, versucht er mit seinem Festival den russischen Osten zu beleben. In diesem Jahr findet es Ende März auf dem Campus der Universität in Tjumen statt. Als Georgi einen Post veröffentlichte, in dem er die LGBTQ-Community auf dem Festival willkommen hieß, fürchtete die Universität um ihren Ruf. Er musste den Post löschen und eine Liste aller ausländischen Gäste an den Inlandsgeheimdienst rausgeben.
Es ist, als ob wir im Foucaultschen Panoptikum leben. In der Mitte ist ein leerer Wachturm. Und die Leute leben ihr Leben rund um diesen Wachturm, als ob sie bewacht werden. Aber da ist niemand. Wir unterdrücken uns selbst, als ob die Sowjetzeit noch immer Einfluss in Russland hat. Natürlich gibt es längst eine junge Generation, die etwas in der Gesellschaft verändern will. Aber sie haben immer noch Angst, wirklich Neues auszuprobieren. Sie müssen durch die Zensur und dann müssen sie durch die innere Zensur. Das ist der härtere Teil.
Während Comics aus Frankreich oder Deutschland oft von persönlichen Geschichten handeln, sind es in Russland vor allem Science-Fiction- oder Fantasy-Erzählungen. Persönliches behalten die meisten lieber für sich, sagt Georgi. Kaum einer sei außerdem so verrückt, einfach Comics zu zeichnen, ohne dafür mit Geld rechnen zu können. Vielleicht ist das mit ein Grund dafür, warum die russische Indie-Comic-Szene so klein ist. Landesweit gibt es mit Boomknigger nur einen größeren Verlag und nur 2 Druckereien, die Risografie anbieten. Ein kostengünstiges Druckverfahren, das sich auch schon für sehr kleine Auflagen lohnt. Eine wichtige Rolle spielt das Boomfest in St. Petersburg, das als einziges Comic-Festival auch viele europäische und amerikanische Künstler nach Russland holt. Im letzten Jahr musste das Festival allerdings aussetzen, weil es keine Förderung gab. Auch Georgi hat in Sibirien zu kämpfen. Viel Papierkram, Vorurteile und Ängste, kaum finanzielle Unterstützung. Aber er hat Erfolg. Aus den USA reisen Ende März Lael Westwind, Thomas Lampion und Ron Ricci nach Sibirien. Und hier auf dem Millionaires Club hat Georgi jede Menge neuer Kontakte gefunden. Spätestens im nächsten Jahr, hört man viele sagen, wollen sie nach Tumen reisen. Für Georgi sind Comics in mehr als einer Hinsicht der Schlüssel zur Welt.
Even it's just like putting out the books.
Auch wenn es nur Comics sind, eine scheinbar so kleine, bedeutungslose Tätigkeit, für mich hat es funktioniert. Ich meine, ich bin hier, ich habe die Bücher dabei. Es hat mir geholfen und ich glaube, es kann vielen Leuten helfen. Ich war früher sehr verschlossen, ein ernster Typ, der nicht viel geredet hat. Aber als ich wegen Comics anfing zu reisen und Sachen zu zeichnen, habe ich viele Leute getroffen, die gleichen Interessen haben, die meine Freunde werden können. Seitdem habe ich das Gefühl, ich habe meinen Platz in der Welt gefunden.
Das sagt der Zeichner Georgi Elalf in Leipzig. Jule Hoffmann über russische Comics und die Lage für die Szene in Russland. Das war der Kompressor für heute. Mein Name ist Max Oppe.